Willkommen zu Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion. Spannende Gäste und interessante Geschichten rund um den Sport im Oldenburger Münsterland.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Auszeit, dem Sportpodcast von OM Medien. Mein Name ist Till Bettenstedt. Ich bin Sportredakteur bei OM Medien und freue mich sehr, dass heute Dominik Möller hier bei uns im Studio zu Gast ist. Dominik kommt aus Kloppenburg, ist 37 Jahre alt und dürfte der wohl bekannteste Fußballschiedsrichter hier im Kreis sein. Gefühlt ist er nämlich jedes Wochenende auf drei Plätzen gleichzeitig im Einsatz. Von Dominik möchte ich unter anderem wissen, was für ihn den Reiz am Pfeifen ausmacht, wie es war, ein Spiel zu leiten, in dem sein großes Fußballidol mitgemischt hat und was er über die Nachwuchsprobleme bei den Schiedsrichtern denkt. Er wird uns sicher die eine oder andere Anekdote erzählen, Beispiel, was einem Schiri durch den Kopf geht, wenn er mal während eines Spiels dringend auf die Toilette muss. Moin Dominik, schön, dass du der erste Auszeitgast im neuen Jahr bist.
Ja, recht herzlichen Dank für eure Einladung und ich freue mich natürlich, hier zu sein.
Ja, der Fußball hier im Kreis befindet sich offiziell ja noch in der Winterpause. Bei dir kann davon aber nicht wirklich die Rede sein, oder?
Ja, das stimmt. Gerade jetzt nach der Corona-Pause ist quasi jedes Wochenende mehrfach ein Fußballturnier, ein Hallenturnier. Und da bin ich dann auch oft zugegen und generell haben wir Schiedsrichter quasi nur den Dezember als etwas ruhigeren Monat, aber auch der Januar, wie gesagt, mit den Hallenturnieren und dann im Februar geht es dann schon parallel weiter mit den Testspielen, da bleibt nicht viel Zeit zum Ausruhen, genau.
Macht es ja eigentlich mehr Spaß, in der Halle oder draußen zu pfeifen? Kann man das so sagen?
Ja, der Vergleich ist natürlich schwierig. Generell muss ich aber sagen, macht es draußen mehr Spaß, aber wie gesagt, diese Corona-Pause, da war der Winter schon sehr, sehr lang und das ist eine willkommene Abwechslung. Aber das sind auch ja ziemlich viele Turniere und dann, wenn dann im März noch die Ü48 läuft und so, dann weiß man, okay, was man getan hat und freut sich dann doch wirklich schon auf die Punktspiele dann draußen unter freiem Himmel.
Bleiben wir noch ein bisschen beim Winter. Gerade in der Halle gibt es ja auch echt viele Zweikämpfe, weil der Raum halt viel enger ist und geht zum Teil ja auch wirklich mal auch hitzig zu. Bist du da schon bestimmt schon mal mit dem einen oder anderen Spieler auch mal oder Trainer aneinander geraten? Gab es da schon mal so hitzige Situationen?
Ja, skurrilerweise muss ich rückblickend sagen, dass doch die heftigsten Auseinandersetzungen wohl bei Hallenturnieren waren. Ich kann da von zwei Begebenheiten mal erzählen. Das war zum einen im Emsteg, damals auch schon, glaube ich, Wessendorf Cup. Und Petrak Uzelak, ehemals ja Emsteg-Trainer, kam mit seiner neuen Mannschaft, dem BSV Rheden, in die Halle. Und die mussten dann das Aus hinnehmen, ein vorzeitiges Aus. Und das bekam ihn nicht so gut. Und er ist dann über die Bande zu mir aufs Spielfeld gestürmt und hat mich wissen lassen, was er von meiner Leistung damals gehalten hat. Und ein anderes Beispiel ist noch viel nachhaltiger für mich gewesen, war beim Turnier, ich weiß nicht genau, wer der Ausrichter war, ob Kappeln oder Sevelten, die hatten ja früher zumindest beide ihr Turnier in der Kappelner Sporthalle und da hatte ich zwei Spieler des Feldes verwiesen und dann kam der Trainer Michael Klein auf mich zu. Und ich habe ihm dann gesagt, dass er sofort wieder den Platz verlassen soll. Das gefiel ihm aber nicht und er hat meinen Arm weggewischt. Ich hatte das Spiel dann abgebrochen und musste in die Schiri-Kabine wieder zurück und auch den Fuß vor die Tür stellen, damit keiner reinkam. Da wollten nämlich welche direkt mir hinterher. Ich weiß gar nicht, wer es dann da schlussendlich war. Aber das hat nachher eine ganz andere Wandlung genommen mit Michael Klein. Und musste er den Tag oder ist diesen Tag dann aus der Halle raus. Und ich habe auch direkt das nächste Spiel weitergepfiffen, habe auch guten Zuspruch bekommen. Und ein, zwei Wochen später bekam ich von Markus Piel damals die Einladung für ein Fußballtennisturnier. Und als ich da dann abends aufgeschlagen bin, wunderte ich mich sehr, da mein Mannschaftskamerad dann eben Michael Klein war.
Okay.
Und es war schwierig, sagen wir mal. Wir haben nicht kommuniziert, aber nach dem Turnier, ich glaube, wir sind sogar Turniersieger geworden, gab es dann bei dem ersten oder beim zweiten, nach dem zweiten, dritten Bier Annäherungsversuche und heute muss ich sagen, ist das ein richtiger Kumpel von mir, ein Fußballkumpel. Und wir verstehen uns blendend, der war ja auch schon in meinem Heimatverein Trainer. Aber ich muss auch eingestehen, ich habe ihn schon mal darauf ansprechen wollen, wie er das von früher noch gesehen hat. Er leugnet es.
Okay.
Genau.
Ja, gut. Aber immerhin habt ihr euch dann ja ausgesprochen und mittlerweile einen guten Kontakt. Bei einem Hallenturnier durftest du ja auch mal ein Spiel deines absoluten Fußballidols leiten. Verrat uns doch mal, wer das ist und ja, was genau passiert ist.
Genau, das war das große Turnier vom BV Kloppenburg früher in der Halle zur Lehrstraße. Und da haben dann auch viele Amateurmannschaften mitgespielt, Bayern München Amateure, Schalke Amateure. Und bei den Schalke Amateuren hat Willi Landgraf mitgespielt, der vorher auch bei meinem Verein Alemannia Aachen mitgewirkt hat. Und ja, ich fand immer seine Art, seine Kampf, seine Moral immer sehr imponierend. Und da war ich natürlich sehr, sehr, sehr
aufgeregt,
genau so ist es, weil ich ja wusste, dass er auch spielen wird. Und er hatte dann die jungen Schalker um sich herum und war dann die alte tragende Säule. Ja, und doch, da muss ich sagen, war das Level meiner Aufgeregtheit schon sehr hoch.
War er denn zufrieden mit deiner Leistung? Oder?
Ja, da gab es das spezielle Spiel gegen die Bayern-Amateure. Die Schalker brauchten, glaube ich, einen Unentschieden. Es stand immer 0-0, so ist meine Kenntnisstand von früher oder meine Erinnerung. Und ich habe dann zwei Schalker des Platzes verwiesen und dann musste das Spiel auch unterbrochen werden, weil auch wie bei Lukas Podolski vor Wochenfrist eine Wasserflasche auf den Platz flog. Da musste sauber gemacht werden, da fand sich dann keiner, weil es eben so eine heiße, aufgeladene Stimmung war. Und ja, dann war nur noch Willi Landgraf mit einem weiteren Feldspieler und dem Torwart auf der Platte. Und die Bayern haben dann, ich glaube, 50 Sekunden noch zu spielen gehabt und haben wie beim Handball um den 9-Meter-Strafraum sich den Ball zugespielt, um dann kurz vor Schluss 3 Meter übers Tor zu schießen.
Okay.
Und dann hatten die Schalker es geschafft und sind weitergekommen. Und Willi Landgraf hat dann gesagt, Jung, wir müssen doch mal eben miteinander sprechen, und hat mich dann in der VIP-Lounge einmal zur Seite genommen und dann haben wir das Spiel aufgearbeitet.
Ja, cool.
Aber mit positivem Ende.
Sehr schön. Okay, spulen wir mal ganz zurück zu deinen Anfängen als Schiedsrichter. Du wurdest ja auch wahrscheinlich nicht als Schiedsrichter geboren, sondern hast auch selber mal gespielt. Wie war das denn? Wie ging das los mit dem Fußball in deiner Kindheit und in deiner Jugend? Wie kamst du dazu?
Ja, ich war von klein auf beim SV Beten, von der F-Jugend, G-Jugend an und ja, bis zum, sagen wir mal, B-Jugendalter natürlich hat man da nie einen Gedanken dran verschwendet, dass man irgendwie hätte Schiedsrichter werden können. Und dann hatten wir auch noch unsere erfolgreichste Phase. Unsere A-Jugend war sehr stark. Ich war im zweiten Jahr B-Jugend und wurde dann tatsächlich hochgezogen in die A-Jugend. Und wir haben dann mit dem Verein auch den größten Erfolg geschafft, sind in die Bezirksliga aufgestiegen. Das gab es so noch nie, war ein Novum. Und ja, da war der Fokus halt auf selber spielen gelegt.
Und dann, wie kamst du dazu, dann Schiedsrichter zu werden? Weißt du noch, wer dich gefragt hat? Oder?
Ja, genau, das war eigentlich recht simpel. Das war auf unserem Flur im Vereinsheim, wo unser Platzwart, der zeitgleich auch das Amt des Schiedsrichterobmannes innehatte, der hat mich einfach gefragt, ob ich da nicht Lust zu hätte. Die Zahlen der Schiedsrichter, der aktiven Schiedsrichter, waren damals schon nicht so gut. Und auch jeder Verein brauchte ja für sich halt Schiedsrichter, die erstellen konnte. Und ja, mit meinem besten Freund zusammen haben wir das dann wahrgenommen. Ich glaube, da waren vielleicht noch 1-2 mehr aus dem Verein dabei. Und ja, in so einer Gruppendynamik war es natürlich recht einfach.
Ja.
Und auf jeden Fall dachte ich, das kann nur eine gute Erfahrung sein. Und danach weiß ich auf jeden Fall mehr.
Und du hattest auch direkt Spaß oder war das so ein bisschen schwierig, da vielleicht die Seiten zu wechseln sozusagen?
Also erstmal der ganze Lehrgang und so mit dem ganzen auch regeltechnischen Sachen und so, das war super interessant und ist ein ganz anderer Blickwinkel auf das Hobby, was einen ja komplett geprägt hat. Und aber dann kommen die ersten Spiele und ja, heutzutage versucht man immer einen Paten an die Seite zu stellen. Den hatte ich so nicht in meinem ersten D-Jungs-Spiel. Man weiß das heute noch genau, das war in Hemmelte. Und das war auch noch alles okay. Die schwierigeren Spiele waren dann eher die, wo man zum ersten Mal im Jugendbezirk oder so gepfiffen hat.
Hast du denn auch weiterhin auch Fußball gespielt oder musstest du dich dann irgendwann mal entscheiden?
Vorerst ging es natürlich, als ich anfing, dann pfeift man samstags vormittags D-Jugend und nachmittags spielt man selber. Und am Sonntag dann wird man oder ist es sehr sinnvoll und hilfreich, dass man dann als Assistent aktiv wird. Und das hat sich dann noch nicht gebissen. Samstags konnte ich dann trotzdem noch spielen. Aber spätestens im zweiten Jahr A-Jugend dann musste man sich schon entscheiden, weil man auch merkte, okay, man kann im Schießen das und das erreichen. Ja. Und im Fußball ist das dann, naja, vielleicht nicht so möglich.
Ja, du wurdest ja dann auch richtig schnell auch gut und hast gute Kritiken bekommen von den Beobachtern. Hast es dann im Laufe der Jahre auch in die Gruppe der Top-Schiris im Bezirk hier, Weser-Ems, geschafft. Dann ist aber etwas passiert, woraufhin du dich entschieden hast, aufzuhören sogar, weil du so enttäuscht warst. Erzähl doch mal genau, was da vorgefallen ist.
Ja, genau. Ich kann mich hier überhaupt nicht beschweren. Ich bin jährlich quasi immer um eine Klasse aufgestiegen. Damals gab es noch die Bezirksklasse. Die Bezirksliga war nur zweigleisig in Nord und Süd geteilt. Und auch da konnte ich mich durchsetzen und war dann in der Landesliga angekommen und recht frühzeitig ist hier schon jemand an mich herangetreten und hat gesagt, dass es dann wohl dieses Jahr nicht zum Aufstieg reichen wird, nannte auch zwei andere Namen und ich konnte das gar nicht fassen, war desillusioniert und man wird ja auch bewertet, benotet in sechs Spielen, daraufhin gibt's dann auch die Leistungsprüfung und ich konnte das nicht wahrhaben und schlussendlich noch vor meiner letzten Beobachtung wurde das nochmal intensiviert und gesagt, dass ich da nicht mit großen Erwartungen hinfahren muss zu diesem Spiel, damals in Nordhorn. Und das hat sich dann auch leider bewahrheitet. Und die Enttäuschung war enorm. Man hörte dann schon oder es wurde gemunkelt, für die nächste Saison stünden schon wieder zwei Namen fest, die aufsteigen sollten und man hat so viel in die Waagschale geworfen, man muss ja auch mehrfach im Jahr nach Basinghausen Leistungsprüfungen und Lehrgänge ablegen, die Leistungsprüfungen hier, dann die Spiele auch an sich und es ist ja mental auch nicht ganz einfach, wenn man beobachtet wird, heute ist das viel einfacher beim Pfeifen, man kann locker und frei rauspfeifen und ich war so enttäuscht davon und so hilflos, machtlos, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich nicht weiter. Und es gab ja immer noch die andere Möglichkeit, dann wieder selber zu spielen, auch dann halt wieder mehr bei seinen Freunden zu sein. Und dann habe ich die Reißleine gezogen, genau.
Okay, und wie lange hast du dann pausiert mit dem Schiedsrichter sein?
Das war 2007, 2008. Man kann ja in den Medien, in den Foren noch gucken oder nachvollziehen, was da so passiert ist in der Saison. Und da hatte ich nur ein Testspiel als Assistent und danach habe ich dann mein Amt quasi niedergelegt und habe die gesamte Saison 2007, 2008 nicht gepfiffen.
Und danach, nach der Pause, hast du dich dann auf untere Ligen quasi konzentriert und bist nicht mehr so dem höherklassigen Fußball, hast du nicht mehr angestrebt, kann man das so sagen?
Ja, mir war schon bewusst, dass ich mich selber disqualifiziert hatte. Ja. Da gab es ja auch, wie gesagt, einen Zeitungsbericht und so. Und ich habe kein Blatt vom Mund genommen und habe alles rausgehauen, sage ich mal. Was natürlich nicht so gut ankam bei den Leuten, die im Vorstand tätig waren, die übrigens auch noch heute im Vorstand tätig sind.
Okay, schöne Grüße vielleicht.
Ne? Ja, genau. Und dann gab es ein Schulturnier, genau, und zur Abrechnung musste ich zu unserem damaligen ersten Vorsitzenden und ja, wir konnten immer gut miteinander und dann fragte ich ihn auch, wie es denn aussähe und er hatte natürlich dann geäußert, dass in der A- und B-Jugend die Zahlen halt sehr niedrig sind und dann hatte ich mich angeboten und mir war klar, dass ich da keine Sprünge mache in irgendwelche höheren Ligen, ja. Aber ich hatte ja immer Spaß daran und so bin ich dann in der Jugend auf Kreisebene wieder angefangen.
Ja, und jetzt bist du ja schon seit vielen, vielen Jahren wieder richtig drin und überall im Einsatz in der Jugend, bei den Frauen, bei Männern. Wie würdest du das denn beschreiben, was für dich den Reiz am Pfeifen ausmacht? Du leitest ja, glaube ich, bis zu 180 Spiele im Jahr und ordnest deiner Leidenschaft, dem Schiedsrichtersein, auch wirklich vieles unter privat. Warum? Was macht den Reiz aus, wie gesagt?
Also es gibt so viele Facetten und jetzt aktuell natürlich ist es ja, ich kann einfach befreit pfeifen, keiner benotet mich mehr und so und ich genieße das ja einfach und ich bin Single, ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen und bevor ich zu Hause auf der Couch sitze und Fernsehen gucke, da bin ich lieber unter Leuten und gerade weil du auch sagtest, dass ich Jugendpfeife, Mädchen, Frauen, Altherren, Jugendliche, es sind so viele verschiedene Charaktere unterwegs und die zu begleiten und dann der Umgang mit denen, das macht's einfach aus, ja. Und jetzt natürlich, die Leute kennen einen, man kommt immer mal wieder zu Vereinen, bei denen man nicht lange war. Man erlebt sehr viel und man kann mittendrin sein bei dem Sport, den man halt liebt.
Und ich habe mir sagen lassen, dass du ja eine ganze Zeit lang zu den Spielen mit dem Fahrrad gefahren bist und nicht mit dem Auto. Das musst du uns natürlich auch erzählen.
Ja, jetzt muss ich natürlich nicht drum rumdrucksen. Viele wissen das auch. Fahrradfahren war schon immer eine Leidenschaft von mir, schon als kleines Kind zu Grundschulzeiten. Aber irgendwann wurde ich auch quasi dazu gezwungen, habe ich mir selber eingebrockt. Früher zu Landesliga-Zeiten oder auch als Assistent in höheren Ligen musste man halt weit rausfahren. Und ich wusste schon immer, wo das Gaspedal sitzt beim Auto. ist dann nachher schlussendlich ein bisschen ausgeartet, sodass ich auch ein Jahr meinen Führerschein abgeben musste. Ich hatte zu viele Punkte gesammelt. Und meine Oma hatte mich dann das erste Spiel mit dem Auto gefahren. Sie ist auch leidenschaftlicher Fußballfan gewesen. Aber wenn Mannschaft X gegen Y spielt und sie dann zugucken muss, naja, das wollte ich ihr dann auch nicht zumuten. Hin- und Zurückfahrt, das lohnt sich dann auch nicht immer. Und dann habe ich direkt gesagt, okay, ich habe mich selbst in die Lage manövriert und das ziehe ich jetzt durch. Ich möchte nicht darauf verzichten. Dann habe ich den Ansetzer angerufen und habe ihm gesagt, dass ich nur noch mobil bin übers Fahrrad, aber dass er mich ansetzen kann, als wenn ich ein Auto hätte. Ich schaffe das schon. Er hat mich natürlich sofort prüfen wollen. Das erste Spiel, weiß ich noch, war ein Altherren-Kreispokalspiel. 2x35 Minuten in Elisabethfehn und dann durfte ich direkt 50 Kilometer eine Strecke für dieses Spiel absolvieren.
Ja, Wahnsinn. Da gab es doch bestimmt auch den ein oder anderen Spruch dann von den Mannschaften, wenn die dich dann auch wieder wegfahren sehen haben mit dem Fahrrad, oder?
Ja, genau. Das war gegen Elsen und die konnten es gar nicht fassen und glauben. Ich musste da noch extra mein Fahrrad aufschließen. Das wollten die einfach wahrhaftig gesehen haben. Und als sie mich dann im Kampfe überholt haben, da weiß ich noch, gab es ein großes Hubkonzert. Aber das war das gesamte Jahr über halt prägend und viel Fassungslosigkeit unter den Mannschaften und so. Nachher hat es ja auch die Runde gemacht, dann wussten die schon darum. Ja, und das war quasi das bewegendste Jahr in meiner Schiedsrichterzeit.
Was war denn so die weiteste Fahrt, die du dann mit dem Rad angetreten hast?
Ja, also Elisabethfehn war schon mit das Weiteste. Also bei uns dann, also von Beten aus geht's quasi kaum weiter. Winkum war oft dabei. Aber 50 Kilometer und dann freitagsabends bei so einem Abendspiel, dann ist vielleicht noch ein Kaltgetränk danach und dann fährt man gegen Mitternacht wieder nach Hause. Das sind schon prägende Touren gewesen.
Ja, apropos Fahrrad, du bist ja offenbar auch mal von einem Auswärtsspiel oder von einem Spiel, das du geleitet hast, direkt eine Spanien-Rundfahrt mit dem Rad gestartet. Was war da?
Da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Eins der ersten Saisonspiele war dann von Lohne 2. Die waren damals noch in der ersten Kreisklasse beheimatet, freitagsabends. Und da hatte ich nach dem Spiel gefragt, ob es noch irgendwo eine Möglichkeit gibt, was zu essen. Und die waren dann auf dem Weg zum Griechen und haben mich dann mit eingeladen. Und war natürlich auch fassungslos, dass ich mit Rad da war, weil Lohne ja auch nicht um die Ecke ist. Und die habe ich dann noch 3-4 Wochen später bei einem Auswärtsspiel in Barkum gepfiffen und dann kannte man sich ja schon per Du. Die haben dann auch gesagt, wir müssen noch ein Bier zusammen trinken und ich sagte, nee, ich muss ganz zügig nach Hause. Ich habe noch versprochen, dass ich zumindest bei unserer ersten Herren die zweite Halbzeit als Stadionsprecher moderiere. Hieß es, ja, aber das holen wir nach. Eigentlich eine Floskel, würde ich sagen, weil auch für mich klar war, die feierst du nicht mehr so oft die Saison und das ist auch nicht mehr passiert. Aber Chapeau, ich kann es heute noch kaum fassen. Stefan Renze und Türki von Walde waren damals im Abend, Stefan Renze ja heute noch. Die haben ihren Meistertitel unter Dach und Fach gebracht und haben dann dafür gesorgt, dass der Schiedsrichter, den die im letzten Spiel, was belanglos war, dass der abgesetzt wird und ich von meinem Spiel, was ich auch schon hatte, abgesetzt werde und dann, dass ich dann das Spiel dort wahrnehmen konnte, weil sie mich dann auf die Meisterfeier danach auch eingeladen haben. Ja, das habe ich mir nicht nehmen lassen, bin mit Fahrrad hingefahren, habe dann bei Türki von Walde in Brockdorf geschlafen. Und bin quasi, ja, in dem Wochenende gab es auch noch die Luther Bierse, wo ich früher gekellnert habe, von dort zur Luther Bierse gefahren und am Samstagabend dann und am Sonntag, da hatte ich mir vorgenommen, sowieso, das Jahr ging zu Ende mit meiner mit Radfahrerei und mein Kumpel, einer meiner besten Kumpel, lebte seit 6 Jahren in Spanien. Ich hatte ihn noch nie besucht und ich hatte mir dann immer geschworen, der große Abschluss wird dann sein, dass ich mit Fahrrad nach Spanien fahre. Nach Segovia damals 3000 Kilometer. dass das Wochenende natürlich direkt vorher so tüchtig wird, das war natürlich nicht geplant. Ja, und so bin ich nach diesem turbulenten Wochenende direkt den ersten Tag montags bis Gelsenkirchen 200 Kilometer gefahren.
Und hoffentlich gut in Spanien dann auch angekommen.
Das stimmt, genau.
Okay, ja, was war denn dein kuriosestes Spiel, das du bislang geleitet hast oder...
Ich habe ja mich auch ein bisschen mit meinen Spielen beschäftigt. Es gab natürlich viele kuriose Spiele und vor allen Dingen die torreichen Spiele sind es. Aber was mir immer in Erinnerung blieb, ist die Zeit der Bezirksklasse früher. Man muss sich das auch mal vorstellen, in der Kreisliga gab es immer Assistenten. In der Bezirksklasse, eine Liga höher, waren die nicht zugegen. Und dann gab es auch die Saison, wo die Klasse aufgeteilt wurde. Das letzte Jahr der Klasse und die ersten 9 Mannschaften durften drin bleiben, der 10. nicht mehr. So war jedes Spiel ein Endspiel und die waren sehr umkämpft. Und da ist mir auch das Spiel Barkum gegen Neunkirchen in Erinnerung geblieben. Ich habe da jetzt nochmal zurückgeguckt, ich wusste das auch gar nicht mehr, aber es gab 2 Platzverweise und 11 gelbe Karten. Das ist schon enorm gewesen und die Spieler waren einfach schier kaputt nach dem Spiel. Das war so ein Spiel, was in Erinnerung blieb, aber auch auf jeden Fall das Abstiegskampf-Endspiel Evenkamp gegen Lastrup. Und die Lastrupper durften sich noch eine Niederlage erlauben, sofern ein Ergebnis vom anderen Platz auch stimmig war. Und die Evenkamper mussten unbedingt gewinnen. Die lagen erst 1-0 hinten, dann gab es einen Platzverweis für Lastrup und dann wurde das Spiel gedreht. Und wie ihr wisst, in Evenkamp gibt es keine Platzabsperrung, quasi zur Tribünenseite hin. Und auf einmal stand das ganze Dorf auf dem Platz. Und diese Emotionen, gerade im Abstiegskampf, die sind unvergesslich.
Ja, dann musstest du ja auch schon mal erleben, wie es ist, wenn man als Schiedsrichter mal dringend auch das stille Örtchen besuchen muss während eines Spiels. Es ist ja nicht ganz einfach, der Schiri ist ja der wichtigste Mann. Erzähl mal.
Das hättest du nicht aufgreifen sollen eigentlich, aber es war natürlich klar. Ja, da gab es mal von meiner Oma meinen Lieblingsnudelauflauf. Er hatte aber noch nie solche Folgen gehabt wie an diesem Tag. Das war in Essen, Essen zweite oder dritte im Regenbogenstadion. Das gibt's heute schon gar nicht mehr. Das ist dann 500 Meter vom eigentlichen Stadion entfernt. Und es rumorte gewaltig und das will man natürlich unterdrücken. Und das ist mir auch noch nie passiert, dass es nicht gelang. Aber an dem Tag schon. Und dann habe ich erst den Kapitän, den ich etwas besser kannte, angesprochen. Und er sagte, gar kein Thema. Ich habe da einen Kumpel, der kann dich dann direkt rüberbringen, ganz schnell. Ja. Ja gut, aber wir wollen das durchziehen. Und dann kurz vor der Ecke habe ich den anderen Kapitän auch informiert. Der war natürlich auch ganz locker mit der Sache. Und nach der Ecke habe ich gesagt, okay, es geht nicht mehr. Ja. Leider oder zu meinem Nachteil war das Spiel auch gut besucht, auch von vielen weiblichen Zuschauern. Das war so eine Klickenmannschaft, die Essener. Und dann wurde laut über den ganzen Platz geschrien. Ich kann den Namen nicht mehr, aber ich sage das mal: Mario, der Schiri muss. Kannst du ihn mal bringen? Ja, und Mario hat sich nicht lumpen lassen, hat mich sofort in sein Auto gesteckt. Mit quietschenden Reifen ist er losgefahren. Und wir sind dann zum Stadion und ich bin in die Katakomben rein und dann in die nächstbeste Kabine. Und was ich ja auch gar nicht mehr im Kopf hatte, wer zog sich da um? Das war Zufall. Unsere erste Herren vom SVB.
Quatsch, okay.
Genau, und ein Spieler war ganz gewusst, der guckte auf die Uhr, Dominik, du kannst doch noch nicht Halbzeit haben. Ich sagte, ich habe heute 2 Halbzeiten und bin schnurstracks auf die Toilette. Als wir dann wieder kamen zum Platz, gab es dann auch noch sehr großen Applaus und das war schon ziemlich unangenehm.
Ein Auftritt, auf den du eher gerne verzichtet hättest.
Ist so, aber bei der Anzahl an Spielen, es gibt immer komische Sachen, die mal passieren und es glaube ich nur menschlich gewesen.
Ja klar, würdest du dich dann eigentlich eher so als Kumpeltyp auf dem Platz im Umgang mit den Spielern bezeichnen oder bist du eher ein harter Hund? Wenn man dich so reden hört, würde ich sagen, du bist ein Kumpeltyp, aber du kannst wahrscheinlich auch mal ein bisschen arrogant und hart sein, oder?
Oh, arrogant hoffe ich natürlich nicht. also ich würde mich eher auf jeden Fall als Kumpeltyp sehen. Einfach, das macht auch viel mehr Spaß, mit denen rumzudrucksen, rumzuflaxen, mit den Beteiligten, mit den Spielerinnen. Und ich sehe mich auch eher als Spielleiter als Schiedsrichter. Aber ich denke, es gibt natürlich auch irgendwo einen Punkt, wo man umswitcht. Ich denke, das kann ich auch und ich greife auch durch und ich kann auch vermitteln, dass es jetzt hier eine Schwelle überschritten ist, die ich nicht gerne überschritten sehe. Und das vermittle ich den Spielern dann auch. Viele sagen aber auch, dass sie sehr großen Respekt haben, weil ich schon so eine grimmige Mimik mitbringe. Was aber eher durch die daher resultiert, dass ich sehr konzentriert bin. Ja, und so denke ich eher doch der Kumpeltyp.
Ja, du bist ja wirklich fast jedes Wochenende durchgängig im Jahr als Schiedsrichter im Einsatz. Bleibt da dann überhaupt noch Zeit für andere Hobbys? Bist du generell sportinteressiert? Betreibst du irgendwie noch eine andere Sportart vielleicht?
Ja, Sport interessiert auf jeden Fall und Freunde im Generellen sind mir sehr, sehr wichtig. Und ja, seit einigen Jahren spiele ich wieder Tennis. Okay. Im kleinen und schnuckligen TC Hohe Gegend. Und da sind auch die ehemalige zweite Herren vom SV Beten sehr stark vertreten. Und die sind zwar alle 5 bis 10 Jahre älter als ich, aber ein absoluter Gewinn für mich. Und da ist einmal pro Woche sehr intensives Training. Und wie gesagt, also das steht für mich auch ganz oben und hat hohe Priorität.
Ja, und da gab es ja auch irgendwie mal eine Mannschaftsfahrt auf Norderney mit den Tennisjungs vom TC Hohe Gegend. Und da ging es aber auch für dich nicht ganz ohne Fußball, oder?
Nee, genau. Die fahren jährlich dahin. Ich bin ja, wie gesagt, neues Mitglied, relativ neues Mitglied. Ich bin das vorletzte Mal, genau, bin ich schon mitgefahren und habe mich sonntags schnurstracks um 6 Uhr vom Acker gemacht, habe die erste Fähre genommen, weil ich in Osnabrück als Assistent bei meiner besten Freundin Doris Lamping mitwirken wollte. Und ich wollte sie nicht enttäuschen und absagen. Und ich dachte auch, dass die Männer am Sonntag es vielleicht ruhiger angehen lassen. Dem war aber nicht so. Ich habe einiges verpasst und musste dann versprechen, dass ich beim nächsten Mal nicht als Schiedsrichter mich irgendwo beteilige, sondern dass ich halt gänzlich auch mit bis zur Rückfahrt da mitwirke auf Norderney. Und dann wurde bei den Trainingseinheiten irgendwann auch rumgedruckst, wie ist es, kannst du das überhaupt aushalten? Und dann habe ich einfach noch spaßeshalber gesagt, ja, sonst müssen wir gucken, ob Norderney spielt. Und das war der Fall. Tatsächlich an dem Sonntag hatte Norderney ein Heimspiel gegen Norden, ein Derby, Zweiter gegen Dritter in der Tabelle. Und dann haben die Männer gesagt, die Jungs gesagt, okay, wenn du das weißt, dann kommen wir natürlich als Fanclub auch zum Spiel mit. Und dann habe ich mich erkundigt beim ersten Vorsitzenden des Kreises aus Friesland, Schiedsrichterkreises aus Friesland. Und der hat mir das zugesichert und das ist dann auch so gekommen, dass ich das pfeifen durfte und das war ein tolles Erlebnis, muss ich sagen.
Ja, was war denn so toll dran, auf der Insel zu pfeifen? Ist das wirklich ganz anders oder?
Das ist schon, obwohl das ja eigentlich der Nachbarkreis ist und wir haben auch Austauschspiele, also Westrauderfehn, Austrauderfehn direkt an den Kreisgrenzen sind wir im Einsatz. Aber die Mentalität auf der Insel, das ist schon mal ein ganz anderer Schnack, will ich sagen. Und natürlich ist es auch ja was Besonderes für mich, endlich wieder oder nicht endlich, aber schon mal wieder Spieler zu haben, die einen nicht per Du kennen, zu pfeifen. Und die müssen sich auch erst an einen gewöhnen. Das war auch merkbar in der ersten Halbzeit. Ja, und der Druck war natürlich enorm hoch, vor meinen Männern, vor meinen Jungs zu bestehen. Nicht, dass die sagen, hier, guck mal, zweite Kreisklasse und das ist schon zu viel für ihn.
Ja, werfen wir zum Schluss vielleicht nochmal einen Blick in deine Zukunft. Als Schiedsrichter, du hast ja schon sehr viel erlebt, wie wir auch jetzt gerade erfahren haben. Was erhoffst du dir noch? Was willst du noch erleben im Schiedsrichterbereich? Hast du da irgendwelche Ziele oder Träume?
Ja, also von den Klassen ganz oben wird es nicht mehr gehen. Klar würde ich mich freuen, wenn es nochmal die Bezirksliga wäre. Deswegen will ich möglichst viel sehen. Und das ist jetzt auf Norderney passiert. Aber dann gibt es auch eine Kreisliga-Zugspitze, weitest entfernt natürlich was ganz Besonderes. Oder halt auch im Osten Deutschlands, in den Großstädten, in Ballungsgebieten und da einmal zu pfeifen. Man hört vieles, aber selber das mal erfahren hat man halt nicht. Und ich glaube, das wäre für mich richtig gewinnbringend und wäre es zumindest ein Vorhaben, was ich so habe, mal einmal auch vielleicht in jedem Bundesland mal einmal Kreisliga die Königsklasse gepfiffen zu haben.
Ja, das klingt gut. Und ich drücke dir natürlich die Daumen, dass das alles so klappt, wie du dir das vorstellst und bedanke mich erstmal, dass du heute hier warst. Natürlich viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und das war dann auch die 11. Ausgabe der Auszeit, dem Sportpodcast von OR Medien. Die nächste Folge, die erscheint dann am letzten Donnerstag im Februar. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Auszeit, der Podcast der OR Medien Sportredaktion.